Im ersten Teil macht Jesus prophetische Aussagen über die künftige Zeit, über die letzte Zeit. Im zweiten Teil, der mit Vers 32 in Kapitel 24 beginnt, spricht er von weiser Wachsamkeit. Und dieser Teil erstreckt sich bis zu Kapitel 25, Vers 30. Dieser große Teil kann in zwei Abschnitte aufgeteilt werden. Der erste ist relativ kurz, in dem von Gewissheit und Ungewissheit gesprochen wird, von dem, das gewiss ist, und dem, das ungewiss ist, bis zu Vers 36 in diesem Kapitel. Im Rest dieses Teiles haben wir Aufforderungen zu weiser Wachsamkeit anhand von 6 Vergleichen. Jesus gibt uns 6 Vergleiche, mit diesen ruft er auf zu weiser Wachsamkeit. Einen ersten Vergleich haben wir in den Versen 37 bis 39 in Kapitel 24. Einen Vergleich mit den Zeiten Noahs. Meine Stimme ist etwas schwach und ich bin dankbar, wenn ich nicht zu laut sprechen muss, um gehört zu werden. So wie die Tage Noahs, so wird auch die Ankunft des Menschensohnes sein. Denn wie sie in den Tagen vor der Flut waren, sie aßen und tranken, heirateten und verheirateten. Wir haben 2 Ausdrücke, verheiraten und verheiratet werden. Ich habe heute Nachmittag den Unterschied zwischen diesen beiden nicht zur Genüge gezeigt. Wenn geheiratet wird, dann sind das die Heiratenden. Wenn verheiratet wird, ist das der Vater, der verheiratet, beziehungsweise der diese Rolle einnimmt. Wenn verheiratet wird, wenn jemand verheiratet wird, ist der Gegenstand die weibliche Person. Also in diesem Fall, in diesem Fall spricht Jesus von solchen, die heiraten und von solchen, die zur Heirat geben. Also wahrscheinlich ist hier von den Vätern die Rede. Bis zu dem Tage, an dem Noah in die Arche ging und sie kannten's nicht, genau, so genauer übersetzt, bis die Flut kam und alle wegnahm. So wird auch die Ankunft des Menschensohnes sein. Wir merken uns hier zunächst eine Wiederholung von heute Nachmittag. Wir merken uns hier zuallererst die Bedeutung dieses Vergleiches. Einmal liegt die Bedeutung darin, dass wir zum Wort Gottes geführt werden. Jesus spricht von seiner Wiederkunft, indem er an Wort Gottes, an Geschichte im Alten Testament anknüpft, an die Geschichte von Noah. Das konnten sie nachlesen in ihrer Bibel. Jesus führt auf diese Art und Weise zum Wort Gottes. Die Bedeutung liegt ferner darin, dass von Rettung die Rede ist, und zwar von zweierlei Rettung. Zweierlei Rettung wird angedeutet, nicht direkt erwähnt, aber doch angedeutet. Noah und sein Haus wurde gerettet und wenn Jesus kommt, werden analog zu diesem andere gerettet, die dieselbe Haltung Gott gegenüber einnehmen. Zum Dritten werden verglichen oder gegenübergestellt besser 2 Gerichte, die einander gegenübergestellt werden. Ein Gericht ist durch die Flut, kommt durch die Flut. Ein anderes Gericht tritt ein, wenn Jesus kommt. Zwei Menschengeschlechter werden einander gleichgestellt. Das Geschlecht Noahs Zeiten und das Geschlecht zur Zeit des Kommens Jesu. Und zum Schluss, zweierlei Ungleiches wird aber verglichen. Das fällt auf. So wie die Tage Noahs, so wird auch die Ankunft des Menschensohnes sein. Diese zwei Ausdrücke sind nicht gleich, sie sind nicht ähnlich. Tage Noahs sind Zeitbegriffe, ist ein Zeitbegriff. Ankunft des Menschensohnes ist ein Vorgang. Jesus kommt. Zwei ungleiche Ausdrücke werden aber miteinander verglichen. So wie die Tage Noahs, so wird auch sein die Ankunft des Menschensohnes. Das fällt auf. Das sind Feststellungen. Sodann wird dieser Vergleich begründet. Jesus gebraucht das Wort denn, so wie die Tage Noahs, so wird auch die Ankunft des Menschensohnes sein, denn. In den Versen 6, 38 und 39 haben wir die Begründung für Vers 37. Die Tage Noahs werden mit der Ankunft des Sohnes verglichen, weil es in den Tagen Noahs so war, wo die Menschen so waren. Vers 39 Ende, es gilt jetzt genau hinzuschauen auf den Text, Vers 39 Ende, das heißt der letzte Satzteil dieses kleinen Textes, ist eine Wiederholung, Wort für Wort, vom Ende des ersten Verses. Das Ende des letzten Verses ist die Wiederholung des ersten Verses. So wird auch die Ankunft des Menschensohnes sein. Das heißt, wenn wir vergleichen, schaltet dieses schon einmal aus, das ist einfach eine Feststellung, eine Wiederholung. Wenn wir also vergleichen, müssen wir das, was vorangeht, vergleichen. Also wird Vers 37 anfangen mit Vers 38 und 39 Anfang begründet. 37 Anfang ist der Ausgangspunkt. 38 und 39 Anfang sind die Begründung dieses ersten Teiles von Vers 37. In Vers 38 und 39 sind es zwei Aussagen, die diese Begründung tragen. Und was sind das für Aussagen? Wie sie in den Tagen waren, in den Tagen Noahs, wie sie in den Tagen Noahs waren. Zweite Aussage. Und sie kannten's nicht. Das sind die zwei Aussagen, die die Begründung für diesen Vergleich tragen. Diese zwei Beschreibungen galten für diese Zeit Noahs, bis die Flut kam und alle wegnahm. Es war wegen dieser zwei Beschreibungen, dass die Flut überhaupt kam, wegen dieser zwei Dinge. So wie sie waren, so wie sie nicht kannten, das war der Grund für die Flut, das war der Fall, bis die Flut kommen musste. Wegen dieser zwei Beschreibungen. Um also den Grund für die Flut zu erfahren, haben wir uns mit diesen zwei Beschreibungen zu befassen. Und da es sich um einen Vergleich mit der Wiederkunft des Herrn handelt und um eine Warnung, so werden wir erfahren, was anders zu sein hat. Wenn man einem ähnlichen Los wie zu den Zeiten Noahs entkommen will. Befassen wir uns also mit diesen Kennzeichen der Zeitgenossen Noahs, mit dem Grund oder den zwei Gründen für die Flut Noahs. Also 38 Anfang zuerst. Denn wie sie in den Tagen vor der Flut waren. Wie waren sie? Was für Menschen waren die Leute zur Zeit Noahs? Jesus sagt es. Sie aßen und tranken, heirateten und verheirateten, bis zu dem Tag, an dem Noah in die Arche ging. Als Noah in die Arche ging, schloss Gott hinter ihm zu. Mit diesem Schließen der Tür war auch für alle Rettung Torschluss. Bis zu diesem Tage waren die Menschen also mit Genanntem beschäftigt. Essen, trinken, heiraten und so weiter. Was sie beschäftigte, war allerdings nichts Verkehrtes. Verkehrt war zweierlei, dass sie sich nur mit dem und nicht mit der Botschaft von Noah beschäftigten. Denn das war ja nicht alles, was es gab, womit man sich beschäftigen konnte. Zweierlei stand sonst noch im Raum, die Verkündigung von Noah und das Handeln von Noah, das einherging mit seiner Verkündigung. Er bereitete sich auf das vor, auf was er verkündete. Also verkehrt war, dass sie sich nur mit diesem beschäftigten. Ihr Denken war mit Diesseitigem angefüllt. Dass dieses so blieb, bis die Gelegenheit zur Rettung vorbei war, war das Zweite. Dass sie sich nur damit beschäftigten und dass es so blieb und nicht sich änderte, dass keine Umkehr davon war. Das ist das Zweite, bis die Rettung vorbei war. So, sagt Jesus, wird es sein, wenn er kommt. Man wird mit Irdischem beschäftigt sein und nicht mit Himmlischem. Mit Himmlischem. Und wie sonst kann man noch besser unsere Zeit kennzeichnen? Als eine Zeit, in der man sich mit tatsächlich Diesseitigem beschäftigt. Gerade hierin erkennen wir das Verhalten vieler Christen ebenfalls. Wer nimmt sich heute Zeit für die Gemeinschaft mit dem Herrn im Kämmerlein bei offener Bibel? Wer kauft Zeit? Wer kauft sich Zeit aus einer bösen Zeit? Die Tage, sagt Paulus, sind an und für sich schon böse. Epheser 5. Wollen wir etwas Zeit in diesen bösen Tagen haben? Warum sind sie böse? Weil sie angefüllt sind von diesseitigem Angebot. Deshalb sind sie böse. Nicht, weil das böse ist, das diesseitige, sondern weil sie angefüllt sind davon. Und wollen wir Ewigkeitstätigkeit, Gedanken und Tätigkeit zum Ausdruck bringen, werden wir etwas dran geben müssen von diesen Angefüllten. Wir werden kaufen müssen, auf den Tisch legen. Dieses gebe ich ab, damit ich das bekomme. Ja? Auf etwas muss verzichtet werden, damit Ewigkeitsraum geschaffen wird in diesen angefüllten Tagen. Man ist nicht einfach so Christ, man segelt nicht so bei schönem Wetter auf glattem Wasser durch die Gegend. Nein, es ist turbulenter See und wir werden wachsam sein müssen und kämpfen um unsere Existenz. Das war das Erste in Vers 38, jetzt 39 Anfang, das Andere, die andere Beschreibung dieser Leute dieser Zeit. Und sie kannten's nicht, bis die Flut kam. Was kannten die Leute zur Zeit Noahs nicht? Sie kannten auch nicht die Rettung Noahs, die er verkündete, die er grundsätzlich anbot mit seinem Schiff. Drittens, sie kannten auch nicht die Warnung Noahs. Sie vernahmen sie wohl, aber sie kannten sie nicht, nahmen sie nicht ernst. Sie kannten auch nicht den Tag der Heimsuchung, was auch nicht in ihrer Macht stand zu kennen. Aber gerade deswegen hätte jeder Tag ein Tag der Heimatsuche sein sollen. Wer den Tag der Heimsuchung nicht kennt, sollte die Heimat suchen, und zwar jeden Tag. Augustin sagt ungefähr so, der Tag der Wiederkunft Jesu bleibt uns verhüllt, unbekannt, damit jeder Tag in seinem Lichte gelebt wird. Ja? Damit jeder Tag an Bedeutung gewinnt. Sie dürften durch Noah die Art des Gerichts kennengelernt haben. Er dürfte ihnen gesagt haben, dass eine Flut käme. Aber weil sie ihn nicht ernst nahmen, kannten sie diese Art des Gerichts nicht in Wirklichkeit. Es war also alles in diesem Sachverhalt, das sie nicht kannten. Was zu ihrer Rettung diente, kannten sie nicht, bis es zu spät war. Alles dieses, bis die Flut kam und alle wegnahm. Und so wird es sein, sagt Jesus, wenn er kommt. Weil die Gedanken mit Diesseitigem gefüllt sind, ist kein Raum für Ewigkeitsgedanken. Und so bleibt man in Unkenntnis dessen, das kommt. Man will es nicht wahrhaben. Jeder Gedanke an Umkehr bleibt aus. Das sind die meisten um uns her. Frage, wie bin ich? Wer bin ich? So viel zu diesem Vergleich der Tage Noahs mit der Ankunft oder Wiederkunft des Sohnes des Menschen. Wir kommen zu den Versen 40 bis 42, einem zweiten Vergleich. Einem Vergleich mit vier arbeitenden Menschen. Vier Arbeitenden. Die Verse lauten so. Dann werden zwei auf dem Felde sein. Einer wird mitgenommen und einer wird gelassen. Zwei werden mahlen mit der Mühle. Eine wird mitgenommen und eine wird gelassen. Wacht also, weil ihr nicht wisst, zu welcher Stunde euer Herr kommt. Wollen wir auch hier uns einiges merken? Einmal, alle vier Personen sind wie die Menschen zu Noahs Zeit mit Irdischem beschäftigt. Mit einem Unterschied. Zwei von ihnen sind dabei, während sie sich mit Irdischem beschäftigen, sind sie Ewigkeitsmenschen. Das ist der Unterschied. Zwei von ihnen sind anders. Hieraus lernen wir Folgendes. Man kann bei aller irdischen Tätigkeit immer noch auf das Himmlische ausgerichtet sein. Auch von Christen, die auf den Himmel warten, wird erwartet, dass sie ihr tägliches irdisches Brot erwerben. Wenn man sich auf den Himmel ausrichtet, heißt das nicht, dass man seine Gedanken nicht mit irdischem beschäftigen kann. Beides muss da sein. Und drittens, sollte ihr jetziges Los auch noch so bescheiden sein, ja, schwer, Jesus bringt das erfreuliche Los. Arbeitende Menschen auf dem Felde, an der Mühle, am Mühlstein. Es kann schwer sein, das tägliche Brot zu erwerben. Aber es kann noch so schwer und bescheiden sein, wer auf Jesus wartet, der bekommt das erfreuliche Los morgen. Das lernen wir aus diesem Vergleich. Merken wir uns weiter. Es kommt eine endgültige Scheidung. Diese Scheidung kommt mitten ins persönliche Leben. Während man arbeitet, mitten ins persönliche Leben, kommt diese Scheidung. Und die Scheidung kommt mitten in die Gesellschaft. Trennt Menschen, die miteinander lebten und arbeiteten. Einer bleibt, der andere ist weggenommen. Wir merken zum Dritten, der Herr kommt urplötzlich, unangemeldet. Er kommt. Und weiter, es gilt, wachsam zu sein. Was heißt das, wachsam zu sein? Es heißt, nicht benommen zu sein, vom Irdischen beschlagnahmt. Zwei von diesen Menschen, die im Irdischen tätig waren, waren nicht vom Irdischen beschlagnahmt, wie die Leute zur Zeit Noahs. Sie waren vorbereitet und eingestellt aufs Ewige. Also es heißt, wenn man wachsam ist, heißt es, bei irdischer Beschäftigung nicht davon beschlagnahmt zu sein. Es heißt ferner, mit dem Herrn versöhnt zu sein, damit man auf die richtige Seite der Scheidung kommt. Denn wenn der Menschensohn kommt, kommt der Richter. Und dann muss man mit ihm versöhnt sein, um auf seiner Seite stehen zu können. Ferner heißt wachsam sein. Es heißt, schon jetzt stets in der Gemeinschaft mit diesem Kommenden zu stehen, damit er uns dann kein Fremder ist. Das ist immer wieder mein Gebet. Wenn ich abberufen werde, dass ich dann keinem Fremden begegne, kenne ich ihn, wird er bekannt aussehen oder nicht? Kenne ich ihn jetzt? Hiob sagt einmal, ich weiß, mein Erlöser lebt und wird als Letzter auf der Erde stehen. Und hernach wird dieses mit meiner Haut umgeben werden. Er wird also auferstehen. Und von meinem Fleisch her werde ich Gott. Und hier wird ein ganz besonderer Ausdruck für Gott gebraucht. Den Ehrfurchterweckenden sehen, den werde ich sehen. Den werde ich mir sehen, sagt Hiob. Ein eigenartiger Ausdruck. Ich werde mir ihn anschauen. Er will sich an ihm ergötzen. Und meine Augen werden ihn schauen und nicht einen Fremden schauen. Hiob kennt den, ich weiß, wer es ist. Das sollte unser Gebet sein, dass der, dem wir dann begegnen, kein Fremder ist, wollen wir jetzt in Gemeinschaft mit ihm stehen, damit er uns ein Wohlbekannter ist und wir nicht mit niedergeschlagenen Augen ihm entgegengehen müssen. Warum soll man wachsam sein? Warum? Weil zu einer Vorbereitung bei seinem Kommen keine Zeit da sein wird. Dazu, zur Vorbereitung, gibt es keine Zeit, denn Jesus kommt urplötzlich. Will man also dann bereit sein, muss man das vorher tun. Deshalb gilt es, weil man auch den Tag nicht weiß, gilt es, jeden Tag wachsam zu sein, sprich vorbereitet zu sein. Kommen zum dritten Vergleich. zu einem Vergleich mit einem Einbruch in den Versen 43 bis und 44. Das aber nehmt zur Kenntnis. Hätte der Hausherr gewusst, in welcher Wache der Dieb komme, hätte er gewacht und nicht zugelassen, durch sein Haus zu graben. Was für ein Haus ist das, durch das man graben kann? Ein Lehmhaus, ja? Solche Häuser hatte man damals. Wir wissen um die Geschichte dessen, wo man den als Dach durchgraben konnte, ja? Sehr einfach gebaute Hütten. Hätte er gewacht und nicht zugelassen, durch sein Haus zu graben. Deswegen werdet auch ihr bereit, weil der Sohn des Menschen zu einer Stunde kommt, die ihr nicht meint. Interessanter Ausdruck. Den ihr nicht meint. Es wird niemand erwarten, dass er in der Sekunde kommt, wann er kommt. Nicht ein einziger Mensch. Jesus kennt das Denken aller Menschen und er kennt genau die Lücke und in die Lücke kommt er. Ja. Kein einziger Mensch wird denken, jetzt kommt er. Kein einziger. Er wird kommen in einer Stunde, die ihr nicht meint. Das ist Tatsache, nicht nur Möglichkeit. Wir stellen fest, das war schon alle die erste Feststellung. Die einleitenden Worte lassen erkennen, dass dieser Vergleich sich an den Aufruf von Vers 42 anschließt. Das aber nehmt zur Kenntnis. Das heißt, er knüpft an das, was in Vers 42 gesagt war. Es geht also wieder um die Notwendigkeit, wachsam zu sein. Dieser Vergleich hat also dasselbe Anliegen. Es ist nur ein Vergleich. Das ist alles. Nicht Realität. Für den Jünger Jesu steht unendlich mehr als vergängliches Hab und Gut auf dem Spiel. Das aber nehmt zur Kenntnis. Hätte der Hausherr gewusst, in welcher Wache der Dieb komme, hätte er gewacht und nicht zugelassen, durch sein Haus zu graben. Das ist eine kleine Geschichte. Aber ein Vergleich, aber nur ein Vergleich. Wenn Jesus kommt, ist mehr als Hab und Gut und ein Lehmhaus auf dem Spiel. Unendlich mehr Ewigkeitswerte sind dann auf dem Spiel. Dies ist ein Vergleich, ein ungleicher Vergleich. Weiter, Jesus weist hier auf die Folgen der Versäumnis zu wachen hin. Wacht man nicht, dann kann alles aufs Spiel gesetzt werden. Man weiß aber, dass der Dieb kommt. In diesem Fall ist Jesus nicht ein Dieb, sondern man weiß, dass Jesus kommt. Und deshalb sollte man bereit sein, auch wenn man nicht weiß, wann er kommt. Der letzte Satz, Nebensatz, ist eine unzweideutige Gewissheit, nicht nur eine Möglichkeit, auf die ich schon hinwies. Nach Vers 24, Entschuldigung, bitteschön. Nach Vers 44 ist Bereitschaft ein Werden. Das wird nicht immer so übersetzt. Dort heißt es, Vers 44, deswegen werdet auch ihr bereit. Genau genommen steht nicht seid. Das heißt, eigentlich erstreckt diese Bereitschaft oder dieses Bereitwerden sich auf das ganze Leben. Es ist ein Werden im Sein. Ich bin ein Kind Gottes und soll stets bereit werden. Ja. Ich bin ein Kind Gottes, Ich bin bereit, soll aber gleichzeitig bereit werden, ihm zu begegnen. Das heißt, Menschen, die bereit sind, können immer noch bereit werden. Wir wissen warum, weil es ein Kampf ist, weil Dinge dazwischen kommen können und so weiter, weil wir wachsam sein müssen, weil wir arbeiten müssen und so weiter und so weiter. Es ist nie etwas Fertiges da. Es war ein kurzer Vergleich, aber ein sehr wichtiger. Wir kommen zum vierten. Dem Vergleich mit zwei Verantwortung tragenden Sklaven, leibeigenen Knechten. Der Vergleich mit zwei Verantwortung tragenden Sklaven. 45 bis 51. Vers 45 führt den Gedanken des Werdens weiter. Wer ist dann der truge und treue und kluge Knecht, Sklave und so weiter? Vers 45 führt diesen Gedanken des Werdens weiter. Unser ganzes Leben zielt auf einen Zeitpunkt hin, auf die Begegnung mit dem wiederkehrenden Herrn. Um uns dieses nahe zu bringen, führt uns Jesus das Handeln von zwei Sklaven vor Augen, denen Verantwortung übertragen wurde. Wir lesen. Wer ist dann der treue und kluge Sklave, den sein Herr über sein Gesinde gesetzt hat, ihnen zur rechten Zeit die Speise zu geben? Ein seliger der Sklave, den sein Herr, wenn er gekommen ist, so tun finden wird. Wahrlich, ich sage euch, er wird ihn über seinen ganzen Besitz setzen, zum Miterben machen. Aber wenn jener schlechte Sklave in seinem Herzen sagen sollte, es verzieht mein Herr zu kommen, und anfangen sollte, die Mitsklaven zu schlagen, aber zu essen und zu trinken mit den Trunkenen, wird der Herr jenes Sklaven an einem Tage kommen, an dem er es nicht erwartet. Und zu einer Stunde, die er nicht kennt, und wird ihn entzweien und wird sein Anteil zu den Heuchlern stellen. Dort wird Weinen und Zähneknirschen sein. Ewiglich. Furchtbares Los. Jesus spricht zuerst hier von einem treuen Knecht. In den Versen 45 bis 47. Und eine Frage lässt diese Lektion sofort sehr persönlich werden. Die Frage lautet, wer ist dann der treue und kluge Sklave? Wer ist der? Das ist eine persönliche Frage. Werden wir sie beantworten? Wisst ihr, wer er ist? Der treue und kluge Sklave kann ich selbst sein. Ich sollte die Frage selbst beantworten können. Und oft kann ich auch um mich her schauen und feststellen, aha, da ist ein treuer, da ist ein kluger, treuer und kluger Sklave. Jesus stellt die Frage, damit sie beantwortet werden kann. Wer ist das? Wollen wir Acht geben, auf was Treue ist? Auf was echte Klugheit ist. Treu im Blick auf die Ewigkeit, Klugheit im Blick auf die Ewigkeit. Dies ist keine rhetorische Frage. Dies ist eine Frage, die uns veranlassen soll, treu und klug zu werden. Weiter. Es ist hier die Rede von einem Auftrag. Vers 45 Mitte. Den sein Herr über sein Gesinde gesetzt hat, ihnen zur rechten Zeit die Speise zu geben. Der Auftrag, und es ist unser Auftrag, lautet einmal, Das ist ein doppelter Auftrag. Einmal lautet er, zu essen zu geben. Das heißt, Lebensmittel im wahrsten Sinne des Wortes zu verabreichen. Mittel zum Leben. In diesem Fall Mittel zum ewigen Leben zu vermitteln. Und zwar appetitweckende Speise darzureichen, den sein Herr über sein Gesinde gesetzt hat, ihnen zur rechten Zeit die Speise zu geben. Welche Speise? Die man einnehmen kann. Die es wert ist, einzunehmen. Appetitweckende Speise. Einer unserer Söhne ist Bestattungsdirektor. Und er wurde eingesetzt von einem Institut, einem großen, das von Christen geführt wird. Er trägt verschiedene Hüte, das heißt, er hat verschiedene Aufgaben. Und eine Aufgabe ist, Seelsorger zu sein. Dieses Bestattungsinstitut hat sich mehr Aufgaben gestellt, als nur Menschen zu verscharren. Sie nehmen sich der Leute an, die überleben, das heißt, die Menschen aus ihrer Mitte verlieren. Sie nehmen sich ihre an und so weiter. Und besonders im Speziellen hat er die Aufgabe, wenn jemand zu diesem Institut kommt und jemand soll bestattet werden, aber sie haben keinen Pfarrer oder keinen Prediger, keinen Seelsorger, der die Bestattungsfeier leitet, dann ist unser Sohn da von diesem Institut freigestellt oder zur Verfügung gestellt, damit er dann einspringen kann. Dann ist er der Kaplan oder der Seelsorger, der dann zur Verfügung steht, um die Bestattungsfeier in die Hand zu nehmen. Und in der heutigen Zeit haben wir sehr viele Menschen, die keinen Bezug zur Ewigkeit oder zum Christlichen oder zum Religiösen haben. Und er weiß auch natürlich, dass es schwierig ist, mit der Tür ins Haus zu fallen. Er muss vorsichtig sein. Und sein Prinzip ist es, Appetit zu wecken. Er hat schon die verschiedensten Bestattungsfeiern miterlebt. Kennen Sie die Hells Angels? Haben Sie schon von ihnen gehört? Also Motorradfahrer, die oft kriminell werden können. Nun, er hatte einmal einen solchen zu bestatten. Einer, der ein Liebhaber des Motorrades war, des schweren Motorrades, war gestorben. Und um dieses jetzt zu feiern, hat man den Prediger des Ereignisses mit einem Motorrad vorgefahren, vor zur Kanzel. Und dort ist mein Sohn dann ausgestiegen oder abgestiegen und hat dann die Feier geleitet. Einfach als Zeichen, das war der Mann, der jetzt gefeiert wird, dessen Leben jetzt gefeiert wird. Es war zugegen jemand von den Hells Angels, die kannten sich. Und unser Sohn hat jetzt gepredigt, das heißt gesprochen. Und hat Worte gesagt, die jetzt Appetit wecken sollten. Zum Beispiel, warten Sie nicht, bis jemand stirbt, bis Sie die Blumen bringen. Bringen Sie die Blumen während des Lebens und so weiter. Und dieser Mann war angesprochen. Und später rief er an, als er nach Hause gefahren war, beziehungsweise unterwegs war, rief die Frau des Verstorbenen an und sagte, ist irgendetwas da, das ich für dich tun kann? Ich habe den langen Weg nach Hause gewählt. Ich musste bedenken, was da auf eurer Feier gesagt war. Ich musste überlegen. Das war ihm zu Herzen gegangen. Ja? Man weiß nie, was dabei, was der Herr damit tun kann. Es gilt manchmal, klaren Wein einzuschenken und klare Botschaft zu verkünden. Aber die Schrift tut das nicht immer so. Denken wir zum Beispiel an Paulus vor Felix. Kein Wort von Jesus. Ja? Scheint eine Ethikpredigt zu sein, eine Vorlesung über Ethik. Und doch spricht er diesen Mann, der in die Geschichte eingegangen ist, als ein Ethikloser praktisch, als ein Sittenloser. Paulus wusste, wie er ihn ansprechen sollte. Wir müssen die Tür finden zu den Herzen. Und manchmal ist sie nur im Spalt auf. Aber da wollen wir etwas sagen, das der Herr gebrauchen kann. Wenigstens Appetit zu wecken, Speise zu geben, das ist unsere Aufgabe. Speise, die den naturgegebenen, von Gott gegebenen Appetit stillen kann und weiteren Appetit wecken kann für Ewigkeitsdinge. Also solche Speise darzureichen, ist unsere Aufgabe. Und die zweite Aufgabe, Jesus sagt, diese Speise soll zur rechten Zeit geliefert werden. Es soll die rechte Art von Speise gegeben werden und sie soll zur rechten Zeit gegeben werden, geliefert werden. Was heißt das zur rechten Zeit? Wollen wir uns darüber Rechenschaft geben? Das heißt, bevor man verhungert, sonst ist es zu spät. Während man noch lebt und Appetit hätte, dann muss die Speise verabreicht werden. Bevor man verhungert, danach hat es keinen Sinn mehr. Versuchen Sie einem Toten zu essen zu geben. Sie werden nicht viel erreichen. Und was ist die rechte Zeit? Immer wieder, nicht nur einmal und dann ist damit geschehen. Wir wollen dem Leibe nach dreimal am Tag essen, jeden Tag. Immer wieder muss zu essen gegeben werden, damit man am Leben bleibt. Nicht nur zum Leben kommt, sondern am Leben bleibt. Das ist unsere Aufgabe. Und das ist die Aufgabe eines jeden Christen. Jesus spricht alle seine Jünger an. Nicht nur die Aufgabe von Predigern und Seelsorgern, beziehungsweise diesen sogenannten Berufen. Das ist die Aufgabe eines jeden Christen, dem, den Gott uns in den Weg führt, etwas mitzugeben, wovon er leben kann. Bin ich meines Bruders Hüter? Diese Frage stand einmal auf dem Briefkuvert eines Briefes, den ich von einer Missionsgesellschaft bekam. Ein Stempel. Die Missionsgesellschaft hat einen Stempel anfertigen lassen. Mit der Frage, bin ich meines Bruders Hüter? Und sie gaben gleich die Antwort, jawohl. Jawohl. Wenn Sie wissen wollen, ja, das sind Sie. Mit anderen Worten, Sie wollten den Empfänger dieses Briefes mitnehmen in die Verantwortung der Weltmission. Immer wieder Speise geben, jeder von uns. Hier ist also die Rede von einem Auftrag. Das war das Zweite. Weiter. So dann treffen wir in diesem Text eine Seligpreisung an. Ein Seliger, der Sklave, den sein Herr, wenn er gekommen ist, so tun finden wird. Was ist ein Seliger? Wisst ihr das? Was ist ein seliges Kind? Seid ihr selbst schon mal selig gewesen? Kennt ihr das deutsche Wort? ihr dürft sprechen. Aber ihr dürft auch nur denken, entschuldigen. Ja. Gehorsames Kind? Nun, das ist Grund zu selig sein. Ne? Sie wollten nicht. Wie? Heilig? Ein seliges Kind ist heilig. Ja, glücklich. Ungeheuer froh. Ungeheuer froh. Selig ist ein Freudeausdruck. Nicht ein Ausdruck von heilig oder gehorsam. Selig ist ein froh, ein Freudeausdruck. Ein Seliger ist ein froher oder jemand, der froh sein darf. Wenn Seligkeit zugesprochen wird, selig sind die Armen und so weiter, dann sagt Jesus, ihr dürft euch freuen. Ihnen wird Freude, die Möglichkeit der Freude zugesprochen. Freut euch jetzt schon, denn in Erwartung dieser Freude dürft ihr euch heute schon freuen. Ja? Diesen Ausdruck gebraucht die Schrift sehr viel und es lohnt sich zu wissen, was er bedeutet. Ja. Ein Seliger der Sklave, das heißt, der Sklave, den sein Herr, wenn er gekommen ist, so tun finden wird, der darf sich selig preisen, das heißt, er darf überglücklich sein. Und der andere, die Zähne knirschen. Unendlich traurig sein und nie mehr Glück und Freude kennen. Nie mehr. Pausenlos Leid und Trauer. Pausenlos. Kein Licht, keine Finsternis, nur Finsternis. Es ist schrecklich. Man sollte sich wohl mehr Zeit nehmen, darüber nachzudenken, damit man auch von dort her getrieben würde, andere zu warnen. Ein Seliger, der Sklave, den sein Herr, wenn er gekommen ist, so tun finden wird. Zum Schluss gibt es noch eine überraschende Vergeltung, Vers 47. Wahrlich, ich sage euch, er wird ihn über seinen ganzen Besitz setzen. Eine schöne Vergeltung, ja? Ihm wird vergolten. Nach seiner Treue. Ja? Was heißt das? Nicht zu schnell weiterlesen. Überlegen wir einmal. Er wird ihn über seinen ganzen Besitz setzen. Erwartet ihr das? Erwartet ihr, dass ihr über alles, das Jesus hat, gesetzt werdet? Alles. Das ist sehr viel. Sie sind gleich treu, sie hatten nur weniger am Anfang. Ja, im tausendjährigen Reich wahrscheinlich. Aber in der Ewigkeit sind wir Mitherrschende mit Jesus Christus. Bedenken wir, was der Vater des verlorenen Sohns sagte. Der Vater der beiden Söhne, was er zum älteren Sohn sagte. Der murrt, ja, der ist unzufrieden über das Los seines jüngeren Bruders, der nun, nachdem er alles verschwendet hat, jetzt auf diese Weise begrüßt wird. Das kann er nicht verkraften. Aber der Vater beschuldigt ihn. Und weißt du nicht, alles, was mein ist, das ist dein. Warum musst du? Da bin ich stehen geblieben. Alles, was mein ist, das ist dein. Wir sind einverleibt in den Christus. Wir gehören zum Christus. 1. Korinther 12, Vers 12. Haupt und Leib zusammen, der Christus. Wir sind Mitlebende mit ihm, Mitgestorbene, Miterben Christi, Mitregierende, Mitkönige und so weiter. Ungeheuer. Das ist unser Ziel, unser Ruf, das heißt, zu dem wir gerufen werden, unser Ziel, zu dem wir gerufen werden. Lasst uns auf dem Wege dorthin uns entsprechend verhalten, als solche, die einmal Himmel und Erde erben werden. Von Abraham wird gesagt in Römer Kapitel 4, dass er die ganze Welt erben sollte. Aber ich mit Abraham. Alle haben alles. Himmlischer Kommunismus. Wahrlich, ich sage euch, er wird ihn über seinen ganzen Besitz setzen. In Offenbarung 5, Vers 10 heißt es, wir werden als Könige herrschen. Mit Jesus Christus, dem Könige aller Könige. Nun, wir haben so viel zu verkraften. Ich denke, wir sollten mal ein bisschen Pause machen, damit wir nachkauen können. Wir sind noch nicht ganz fertig mit diesem Vergleich. Wir haben den treuen Sklaven besprochen. Jetzt geht es um den schlechten Sklaven in den Versen 48 bis 51. Bei der Besprechung dieses schlechten Sklaven wird zuerst eine Gewissheit in den Raum gestellt. Vers 48, Anfang. Aber wenn jener schlechte Sklave und so weiter, es gibt ihn also, das ist eine Tatsache, die wird einmal in den Raum gestellt. Es gibt den treuen Sklaven, aber es gibt auch den anderen Sklaven, den untreuen, aber der wird schlecht genannt. Ein untauglicher. Und damit müssen wir uns auch abfinden. Es gibt Menschen, die geben nicht anderen zu essen und so weiter. Den schlechten Sklaven gibt es. Zweitens spricht Jesus von einer Möglichkeit. Zuerst eine Gewissheit, dann eine Möglichkeit. Vers 48. Wenn jener schlechte Sklave, wenn er in seinem Herzen sagen sollte, er muss es nicht, Jesus möchte es nicht annehmen, doch weil es vorkommen könnte, warnt er, damit es nicht vorkommen soll. Damit es nicht vorkommt, wenn er in seinem Herzen sagen sollte, so wollen wir nicht sprechen. Zum Dritten wird hier ein verkehrtes Verhalten festgestellt. Vers 49. Und anfangen sollte, die Mitsklaven zu schlagen, aber zu essen und zu trinken mit den Trunkenen. Er tut das Gegenteil von dem, das ein treuer Hirte tut. Ein treuer Hirte heilt, ein treuer Hirte trägt, ein treuer Hirte gibt zu essen, führt auf die Weide, gibt zu trinken und so weiter. Übt Verzicht. Jakob erzählt von diesem Verzicht, wenn er von seinem Hirtenleben erzählt. Dieser Sklave ist ein schlechter Sklave, tut das Gegenteil von dem, das ein treuer Hirte tut. Anstatt zu schützen, schlägt er. Anstatt anderen zu essen zu geben, sättigt er sich mit Gleichgesinnten. Und dann kommt die Überraschung, Vers 50. Wird der Herr jenes Sklaven an einem Tage kommen, an dem er es nicht erwartet und zu einer Stunde, die er nicht kennt? Für beide Sklaven kommt der Herr, wann sie es nicht wissen, Aber einer ist bereit, trotz dessen, der andere aber nicht bereit. In dem Wort kennen liegt aber noch mehr. Er war urteilsunfähig geworden zu kennen, einschließlich was Zeitzeichen betraf. Er hatte nicht ein waches Auge auf die Zeichen der Zeit, stellte sich auch nicht ein auf das Kommen seines Herrn. Er war mit anderem beschäftigt, sein Auge war auf anderes gerichtet. Und so war er urteilsunfähig geworden, um zu kennen. Ganz unerwartet trifft der Chef ein. Und in Vers 51 kommt seine Vergeltung. Er wird ihm sein Los geben mit den Heuchlern, mit den Falschen. Er ist das, ein Heuchler. Gab vor, ein Mann zu sein, ein Sklave, dem man etwas anvertrauen konnte, und ihm wurde auch etwas anvertraut. In der Meinung, er könnte diese Verantwortung wahrnehmen. Aber er stellte sich als Heuchler heraus, und mit diesem bekommt er seinen Lohn, sein Los. Somit sind wir bis zum Ende von Kapitel 24 gekommen, aber nicht bis zum Ende dieses Teiles. Hier ist die Kapiteleinteilung vielleicht nicht die beste. Es geht weiter mit den Vergleichen. Wir kommen zu einem fünften Vergleich, und zwar zu einem mit 10 Brautfreundinnen. 10 Brautfreundinnen. In den Versen 1 bis 13 in Kapitel 25. In den Versen 1 bis 5 werden uns einleitende Angaben vermittelt. 1 bis 5 einleitende Angaben. Zuerst haben wir Angaben über alle in Vers 1. Dieses betrifft alle. Dann wird das Königreich der Himmel 10 Jungfrauen verglichen sein, welche ihre Lampen nahmen und ausgingen, dem Bräutigam zu begegnen. Alle. Alle sind Jungfrauen, alle werden mit dem Königreich der Himmel verglichen, alle haben Lampen und nehmen sie, alle gehen aus, dem Bräutigam zu begegnen. Was ist es um diese Jungfrauen? Was ist es um den Bräutigam? Nun, das Bild vom Bräutigam ist nicht allzu schwierig. Das ist der Herr Jesus. Das können wir voraussetzen. Er holt sich hier eine Braut. Warum ist nicht von einer Braut die Rede? Die Gemeinde wird nicht nur mit einer Braut verglichen, sie wird auch mit einer Geliebten verglichen, die noch nicht verheiratet ist. Denn Paulus in 2. Korinther 11 oder 12, 11 dürfte es sein, er hat die korinthischen Christen verlobt mit einem. Ich weiß nicht, wie das Wort Braut heute gebraucht wird in Deutschland. Nur von einer Verlobten, ja? Nicht von einer eben Verheirateten. Also dann doch Braut, ja. Ja, mit einer Braut und mit einer Frau. So, die Gemeinde wird verglichen mit einem Weib, also mit einer Frau, aber auch mit einer Braut. Aber auch mit Brautfreundinnen oder auch mit Gästen der Hochzeit. Das heißt, wenn die Gemeinde als Ganzes im Blickfeld ist, dann kann sie verglichen werden mit einer Person, Braut oder Frau. Aber wenn Einzelchristen im Blickfeld sind und ihr Verhalten, dann kann Jesus zum Beispiel an Gäste denken, an Einzelne, dann sind die gleichsam, die teilnehmen an diesem Hochzeitsmahl, die Braut schwindet dann gleichsam aus dem Blickfeld, und die Gäste sind dann im Blickfeld, das ist ja nur ein Beispiel. Und die stellen dann die Gemeinde dar. In diesem Fall sind es die Brautfreundinnen, die die Christen, nicht die Gemeinde, sondern das heißt als Ganzes, sondern die Christen im Einzelnen darstellen. Die Jungfrauen sprechen also von Menschen, die sich zu Jesus bekennen. Als Ganzes also, Entschuldigung, beim Zwei. Bei dem zweiten Vergleich, das heißt, wenn die Gemeinde oder wenn Christen mit Brautfreunden oder Gästen verglichen werden, wird die Botschaft für Jesu Anhänger etwas persönlicher. Und das soll dieser Vergleich, er soll sehr persönlich werden. Mit diesem Bild macht Jesus das Leben seiner Jünger, wie ein Ausleger sagt, Schlatter, zum Vorabend des Festtages. Bedenken wir, dass wir hier am Abend des Hochzeitstages sind, des Festtages. Aber Jesus vergleicht unser Leben, unser ganzes Leben mit diesem einen Abend. Was hier an diesem einen Abend geschieht, das geschieht über längere Zeit im Leben von Christen. Das heißt, Jesus macht unser Leben gleichsam zu einem Festabend. Wir dürfen also unser Leben führen im Blick auf das Kommen Jesu und in Erwartung des Glückes, das uns zuteil wird, wenn er kommt. Das ist ein schöner Gedanke. In Vers 2 wird die Gruppe geteilt. Vers 1 galt allen, Vers 2 haben wir eine Aufteilung. Und zwar halb und halb. Das soll nicht sagen, dass es genauso viele Törichte gibt wie Weise oder Kluge, sondern damit keine anderen Nebengedanken auftauchen. Es ist besser so. Man kann sich also persönlich fragen dann, zu welcher Gruppe man gehören will. 5 von ihnen waren klug und 5 töricht. Wie im Gleichnis von den 2 Sklaven gibt es in der Umgebung der Treuen Jesu solche, die starke Ähnlichkeit mit ihnen haben. Wer aber beim Kommen seines Herrn bereit sein will, lässt sich nicht von lässigen und untreuen Gottesdienern beirren, sondern konzentriert sich auf das hinterlassene Wort seines Meisters, hat nur dieses Wort im Ohr und nur ihn vor Augen. Die Versuchung ist heute äußerst stark, so zu sein wie andere, von denen man dann auch immer wieder angehalten wird, den Weg mit ihnen zu gehen. Das ist heute sehr, sehr stark, sehr stark. Wir haben heute einen Kampf, einen bitteren Kampf von fleischlichen Christen gegen geistliche Christen. Das ist ein erbitterter Kampf, ein hässlicher Kampf. Vertreter schlechter Musik hassen gleichsam Vertreter einer anderen Musik, die eine andere Musik haben wollen. Der Kampf ist hart, ja. Wir werden uns also entscheiden müssen, welche Töne wir von uns geben wollen, wie wir uns aufführen wollen, wie wir sprechen wollen, was wir tun wollen und uns nicht bestimmen lassen von der Masse, auch nicht von anderen Menschen überhaupt, sondern von Jesus. Und wenn wir das tun, wie ich schon diesen Tagen sagte, dann sind wir imstande, gemeinsam den Weg zu gehen mit anderen Klugen und Treuen, die denselben Weg gehen. Aber wir orientieren uns an Jesus und nicht an Menschen. Die Versuchung ist aber sehr stark, nachzugeben, und einer nach dem anderen kippt um. Es geht heute sehr stark um Ethik. Es geht sehr stark um Themen, die scheinbar nebensächlich sind, aber sehr zentral sind. Ich wünschte, ich hätte 5 Stimmen, um hinauszurufen. Ich wünschte, ich hätte die Zeit von 5 Männern, um an allen diesen Themen zu arbeiten. Ich mache euch Mut, die jüngere Generation, treu zu sein im Studium des Wortes Gottes, sorgfältig zu arbeiten und zu prüfen und nie aufhören zu prüfen, nie aufhören. Seid euch gewiss über das, was ihr denkt und sagt. Werdet gewiss. Übernehmt nicht einfach so, sondern prüft, 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 prüft. Mehr denn je. Es ist die Gefahr von anderen, die Gefahr der 5 Klugen, von den 5 anderen, beeinflusst zu sein, aber sie lassen sich nicht beirren. Das kommt in der Geschichte zum Ausdruck. Jetzt kommen einige Angaben über die Törichten speziell. In Vers 2 wurde die ganze Gruppe geteilt. 5 Kluge, 5 Törichte. Das zeigt uns, dass wir zusammenleben, aber wir müssen unseren eigenen Weg gehen mit Jesus. Jetzt werden Angaben gemacht über die Törichten. Vers 3. Die töricht waren, nahmen ihre Lampen, nahmen aber nicht Öl mit sich. Das heißt, Vorrat. Öl war in den Lampen, ja, aber nicht extra Öl. Das ist gemeint. Nicht speziell in einem anderen Gefäß Öl mit sich. Ein Ölbehälter. Das die ist hier betont. Die töricht waren, nicht die Törichten, sondern die, welche töricht waren, die nahmen ihre Lampen, nahmen aber nicht Öl mit sich. Das weist hin, passt auf, schaut einmal, was sie machen, macht es nicht so. Augen auf. In Vers 4, das ist ein kurzer Vers, in Vers 4, haben wir eine Angabe über die Klugen. Aber die Klugen nahmen Öl in ihren Gefäßen mit ihren Lampen, das heißt in extra Gefäßen, separat. Sie hatten also zweierlei Lampen mit Öl in diesen Lampen und Gefäßen mit noch zusätzlichem Öl. Jetzt werden Angaben wieder gemacht zu allen Mädchen. Vers 5. Als aber der Bräutigam verzog, nickten alle ein und schliefen. Alle. Wieder eine Andeutung, dass Jesu Wiederkehr sich hinausziehen kann. Wir haben immer wieder solche Andeutungen. Keine Lehre von einer Naherwartung im Neuen Testament. Keine solche Lehre, sondern die Lehre, dass die Wiederkunft Jesu Christi sich wirklich lange hinausziehen kann, auf sich warten lassen kann. Und diese Geschichte sagt es auch. Jesus selbst deutet es an. Unerwartet länger, das heißt, der Bräutigam lässt ungewöhnlich lange auf sich warten. Er hätte schon am Abend kommen können, aber er zögert aus irgendeinem Grunde. Also wieder eine Andeutung, Jesu Wiederkehr kann sich hinausziehen. Kein Nachfolger Jesu ist vollkommen, das lernen wir hier. Kein Nachfolger Jesu ist vollkommen. Keiner vollkommen wachsam. Jeder von uns nickt einmal ein. Jeder. Sogar ein Abraham ist versucht, nach Ägypten hinabzuziehen oder auch zu Hagar zu gehen. Auch Abraham macht seine Fehler. Wir alle entschlummern einmal, nicken ein. Wichtig ist die tägliche Erneuerung des inneren Menschen. Paulus gibt zu, der Innere kann mit in Leidenschaft gezogen werden durch den Zerfall des Äußeren. Der Äußere nimmt ab von Tag zu Tag, aber der Innere, was sagt er? Wie? Wird erneuert, nicht bleibt gesund, trotz dessen. Nein, er weiß, auch er wird müde. Und wenn er müde ist, ist er geneigt, nicht zu beten. Ja? Wenn wir körperlich müde werden, körperlich träge, dann kann die Seele, der Geist mitgezogen werden in denselben Zustand. Das weiß Paulus. Deshalb braucht bei der Trägheit des äußeren Menschen, braucht es Erneuerung aus diesem Nicken, aus diesem Zustand. Wir brauchen neue Speise, wir brauchen neues Sündenbekenntnis, wir brauchen neues Erwachen und so weiter. Das bedürfen wir. 2. Korinther 4, Vers 16. Wir brauchen die tägliche Erneuerung des inneren Menschen. Dort steht das geschrieben. In den Versen 6 bis 9 kommen Klugheit und Torheit ans Licht. Jesus erzählt uns, was geschehen war, aber die Klugen und die Törichten sind sich dessen nicht notwendigerweise bewusst, was geschehen ist. Aber jetzt kommen Klugheit und Torheit ans Licht in den Versen 6 bis 9. Mitten in der Nacht kam ein lauter Ruf, das heißt ein Schrei. Jesus gibt uns hier zwei Szenen, in denen diese Klugheit und Torheit ans Licht kommt. Zuerst kommt ein Melderuf. Mitten in der Nacht kommt ein lauter Ruf, ein Schrei. Sieh, der Bräutigam kommt, geht aus, ihm zu begegnen. Habt ihr eine Frage an dieser Stelle oder nicht? Genau. Die Frage kann ich nicht beantworten. Ich bin perplex. Ich weiß nicht, was das soll. Und nun müssen wir nicht jede Einzelheit in einem Gleichnis in die Realität übertragen können. Das mag einfach zur Geschichte gehören. Ja? Es kommt ein Meldeschrei, sie, er kommt und so weiter. Das kann sein. Wenn es eine Bedeutung hat für das Geistliche, dann weiß ich nicht welche. Es sei denn, vielleicht der Herr Menschen gebraucht, Boten, die rufen immer wieder. Jesus kann heute kommen, dass Menschen erweckt werden, auch törichte Menschen erweckt werden und jetzt feststellen, ja, wie es mit ihnen bestellt ist. Aber irgendwo hinkt auch dieser Vergleich. Ja. Also ich gebe zu, ich weiß nicht, was damit anzufangen oder was damit zu tun. Auf jeden Fall stellen wir das fest. Ein Ruf, der dazu Anlass gibt, zu bedenken, bin ich jetzt bereit. Die zweite Szene. Es gibt letzte Vorbereitungen, in Anführungsstrichen. Die Verse 7 bis 9, zuerst 7 und 8. Dann standen alle jene Jungfrauen auf und brachten ihre Lampen in Ordnung. So weit, so gut. Aber die Törichten sagten zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl, weil unsere Lampen dabei sind zu verlöschen. Da zeigt sich der Unterschied zwischen Begeisterung und Beständigkeit, zwischen oberflächlichem Glauben und ausharrendem Glauben. Viele werden gerufen und machen sich auf den Weg. Wenige harren aus und kommen am Ziel an und zeigen sich als Erwählte, als die Treuen. Vers 9. Die Klugen antworteten und sagten, es möchte wohl nicht ausreichen für uns und für euch. Geht lieber hin zu den Verkäufern und kauft für euch selbst. Das hätten sie schon früher tun sollen. Aber auf jeden Fall dürfen sie es jetzt tun. Waren die Klugen nicht selbstsüchtig? Waren sie wirklich klug? Nun, wenn Jesus sie so nennt, dann werden sie wohl klug sein, ja. Warum haben sie nicht etwas abgegeben? Wie? Das ist gut möglich. Sie sagen, es könnte nicht reichen. Ja. Es gibt Zeitpunkte, wo wir selbstsüchtig sein müssen. Das heißt, das ist nicht das richtige Wort. Wo wir zuerst auf uns selbst Acht geben müssen. Es gibt Zeiten, wo wir zuerst auf das eigene geistliche Wohl zu achten haben. Jeder wird für sich selbst Rechenschaft geben vor Gott. Jeder für sich selbst. Niemand wird sich berufen können auf einen anderen. Der ist das Hindernis, niemand. Nun kann es sein, dass einer von uns Anlass wird dazu, dass andere stolpern, aber letztlich trägt jeder seine eigene Schuld und kann diese nicht abwälzen. Jeder von uns muss dafür sorgen, dass er das hat, was es braucht. Was ist Öl? Manchmal ist Öl ein Bild vom Heiligen Geist. Aber wir sind hier noch nicht so weit. Wir sind hier in den Evangelien, im Bereich Israels. Und hier vom Heiligen Geist zu sprechen, wäre etwas verfrüht. Es ist auch etwas merkwürdig, von genug Heiligem Geist zu sprechen. Ja. Das ist es nicht, was Jesus meint. Jesus warnt, habt mehr als eure Zeitgenossen, die Israeliten. Seine Jünger sind Juden, leben inmitten eines Volkes, dem Jesus eben eine Tadelrede halten musste, das heißt seinen Führern zumindest, im Kapitel oder zwei Kapitel jetzt zuvor, Kapitel 23. Die Vorgaben, die Frommen zu sein, die in Mose auf Moses Stuhl saßen und den anderen sagten, wo es lang zu gehen hatte. Das waren die Maßgebenden der Gesellschaft. Und Jesus hatte schon längst gesagt, es sei denn, dass ihr mehr Frömmigkeit habt als die, kommt ihr überhaupt nicht in die Gegenwart Gottes. Überhaupt nicht. Jene kommen also nicht rein. Das ist klar. Und wenn ihr nicht mehr habt, kommt ihr wie sie ebenfalls nicht hinein. Es braucht mehr, um in den Himmel zu kommen. Was braucht es? Vollkommene Gerechtigkeit. Vollkommene Gerechtigkeit. Und die hat nur einer, Jesus Christus. Wir können hier vielleicht ein wenig abweichen. Und denken an eine andere Geschichte, die Jesus erzählt hatte, nicht lange zuvor. War es Kapitel 22? War es 21? Ich weiß nicht genau. Vom Hochzeitsmahl. Da wurden viele eingeladen. Der König macht seinem Sohn ein Mahl. Und es wird gefeiert. Viele werden eingeladen. Und wir wissen, wie es war. Es ging, die Hochzeit, oder beziehungsweise das Mahl ging an. Und der Gastgeber geht durch den Saal und begrüßt seine Gäste und stellt fest, da ist einer, der hat kein hochzeitliches Kleid an. Welche Frage stellt er diesem Gast? Wie er reingekommen ist. Warum fragt er ihn nicht, warum hast du kein hochzeitliches Kleid an? Ja, warum fragt er nicht warum? Das ist schwer zu beantworten, wenn man nicht die Sitten kennt. Ich wusste sie auch nicht, kannte sie auch nicht. Aber ich habe mir sagen lassen, das Kleid bekam man am Eingang. Wer kam dann in den Saal? Wer war im Saal? Wie? Die Lahmen, die da in den Hecken gewesen waren, ja? Wie? Sagen Sie Lahmen? Die Geladenen. Oh, danke. Ja, ja, nicht alle Geladenen. Bei weitem nicht. Bitte? Ja, wer war das? Es waren mehr im Saal als nur die, durch die Tür gekommen waren. Ja? Aber auf jeden Fall die. Ja? Wer war in den Saal gekommen? Was für Gäste? Geht weiter zurück, weiter zurück. Woher kamen die Leute? Von den Ecken und Zäunen, ja. Nicht vom Land gut, nicht die Reichen, nicht die Frommen. Die wollten ja nicht kommen. Der eine hatte geheiratet, musste jetzt natürlich sich seiner Frau widmen. Und der andere hatte Ochsen gekauft, musste sie jetzt mal anschauen. Ich weiß nicht, was für ein Geschäftsmann das war. Aber, und ich weiß nicht, warum der schöne Bräutigam nicht mit seiner Frau kommen konnte und dann diese Gelegenheit wahrnehmen, die besten Flitterwochen hier zu verbringen. Aber so war das. Die armen Leute kamen, die armen Leute, die nichts hatten, ja, die waren in den Saal gekommen. Und zwar durch die Tür natürlich. Aber dieser war reingekommen, nicht durch die Tür. Und deshalb hatte er kein hochzeitliches Kleid. Hatte sein eigenes mitgebracht. Das habe ich mal einmal sehr schön dargestellt gesehen im Missionsmuseum in Bad Liebenzell. Ich weiß nicht, ob das Museum noch besteht. Es lohnte sich, das zu besichtigen. Wir wurden von der Schwester durchgeführt. Übrigens, als sie uns in den kleinen Raum führte, war nicht allzu groß, aber doch sehr sehenswert. Und als sie uns reinführte, bat sie uns, uns umzukehren und wieder Richtung Tür zu schauen. Und neben der Tür hing eine Losung, kann man sagen. Jeder Christ ein Missionar, jeder Nicht-Christ ein Missionsfeld. Man hört selten ein besseres Wort. Ja. Jeder Christ ein Missionar, jeder Nicht-Christ ein Missionsfeld. Ein gutes Wort. Und dann zeigte sie uns das Museum und an einer Stelle war von Chinesen, die Liebenzeller Missionare waren, viele von ihnen waren in China gewesen und hatten einiges von dort mitgebracht an Sehenswerten. Und da hatten chinesische Christen von ihrer Perspektive dieses Hochzeitsmahl geschildert. Und den, der jetzt dieses hochzeitliche Kleid nicht anhatte, den hatten sie gleichsam als einen Geschäftsmann geschildert mit einem sehr schönen Kleid, mit seinem eigenen natürlich. Ja. Ein Mann, der mit eigener Gerechtigkeit gleichsam hineinkommt. Und der Gastgeber fragt, wie sind Sie reingekommen? Durch die Tür bestimmt nicht. Dann hätten Sie dieses Kleid, die alle tragen, dasselbe Kleid hätten Sie an. Sie haben ein anderes. Offenbar sind Sie nicht durch die Tür gekommen. Wie bitte sind Sie reingekommen? Ja. Das heißt, wer zum Gastmahl kommt, der kommt mit der Gerechtigkeit, die geschenkt wird. Und das dürfen wir auch hier mit hineinnehmen. Diese Gerechtigkeit ist nicht übertragbar. Die ist für jeden persönlich. Die kann ich nicht weitergeben. Die muss jeder sich persönlich abholen. Wer immer es ist, er muss sie von Jesus selbst haben. Jeder von uns kann sie vom Herrn geschenkt bekommen.